Becker und Pfeiffer, der Fußball-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 63 von Becker und Pfeiffer, der Fußball-Podcast. Ich habe den Überblick verloren, die wievielte Olympia-Folge das inzwischen ist. Das wird heute mal wieder so ein kleines, kurzes Update ohne Mara, so als Mini-Vorschau auf das Spiel um Bronze morgen. Ich war vorhin wieder beim Training der DFB-Spielerin und da gab es wieder eine kleine Mixed Zone davor mit verschiedenen Spielerinnen und Horst Rubesch. Und ja, was die Personallage angeht, sieht es so aus, dass Sydney Lohmann wohl einen Infekt hat und nicht wird spielen können. Allerdings rücken für sie Alexandra Popp und Lea Schüller zurück in den Kader. Beide haben auch beim Training mitgemacht, also von dem Teil, den wir sehen konnten, wir MedienvertreterInnen auf jeden Fall. Das ist wohl so, dass Lea Schüller ein Patella-Spitzensyndrom hat und wohl auch schon etwas länger und auch schon länger damit gespielt hat. Horst Rubesch hat gesagt, man habe sie gegen die USA rausgelassen, auch so mit Blick darauf, falls man das Finale um Gold erreicht, damit sie dann eben einsatzfähig ist. Und deswegen wird jetzt eben mit diesen paar Tagen Pause, wo das wieder weiter abgeklungen ist, damit gerechnet, dass sie dann morgen spielen kann. Bei Marina Hegering ist es so, dass die heute das Training nicht komplett mitgemacht hat, aber eben auch so als Vorsichtsmaßnahme, damit sie dann morgen zum Spiel eben wieder spielfit ist. Und das bedeutet dann, dass also Sydney Lohmann raus ist, weil sie den Infekt hat und aber ja noch eine andere Spielerin wieder rausrotieren muss aus dem Kader, damit Popp und Schüller beide wieder reinkommen können. Und das ist Nicole Anyomi. Und das liegt dann einfach auch an den Regularien, also weil sie beim letzten Spiel gegen die USA ja diejenige war, die für Alexandra Popp, ich sag mal, reingetauscht wurde. Und dann ist sie deswegen jetzt dann auch diejenige, die eben wieder diesen Tausch mit ihr zurück rausmacht. Und Lea Schüller kommt dann eben für Sydney Lohmann rein. Es ist nämlich so, dass es ein direkter Rücktausch, sag ich mal, sein muss, falls es jetzt nicht noch eine andere Spielerin gibt, die aus irgendwelchen Fitness-Gesundheitsgründen ausfällt. Das alles muss noch seinen bürokratischen Weg gehen, bis es offiziell ist. Also es muss ja bis 6 Stunden vor Anpfiff eingereicht sein, die Unterlagen bei der FIFA, die das dann weiterleitet ans IOC. Das haben wir jetzt ja auch schon ein paar Mal erklärt. Und ja, genau, das ist aber so das, wovon man ausgehen kann. Ansonsten war es so, dass ich den Eindruck hatte, dass eigentlich alle dafür, dass es so ein harter Fight war gegen die USA und dann ja auch irgendwie mit einer großen Enttäuschung nach den 120 Minuten dann doch irgendwie ziemlich locker drauf waren und jetzt auch sehr fokussiert darauf sind, eben dann zumindest die Bronzemedaille zu holen. Wie genau das dann gegen Spanien aussehen soll, da haben sich natürlich die Beteiligten nicht so besonders viele Details entlocken lassen, aber ich sag mal, also das ist jetzt meine Interpretation, das sage ich ganz deutlich, aber für mich klang es zwischen den Zeilen schon ein bisschen so, als wolle man die Spanierinnen ja aus dem Rhythmus bringen und dafür vielleicht auch ein bisschen in die brasilianische Trickkiste greifen. Aber wer weiß, wir werden es sehen und wir werden es erleben. Sollte das so sein, finde ich, ist es eigentlich ein etwas, heikle Angelegenheit, weil es ist ja jetzt nicht so, als könnten die Spanierinnen nicht auch durchaus damit umgehen, selber auch ein bisschen hakelig zu spielen. Falls es so kommen sollte, dass Deutschland die Bronzemedaille gegen Spanien tatsächlich gewinnt, wäre das so, dass die nach dem Finale in Paris am Samstag vergeben wird. Also da wird dann nicht nur Gold und Silber offiziell überreicht, sondern eben auch die Bronzemedaille. Das würde bedeuten, dass das deutsche Team dafür dann auch nach Paris anreist. Und in dem Fall würde man dann sehr wahrscheinlich auch am nächsten Tag noch die Abschlussfeier von den Olympischen Spielen mitnehmen. Sollte Deutschland die Medaille morgen aber nicht gewinnen, weil man gegen Spanien verliert, dann ist es so, dass es den Spielerinnen in Absprache mit ihren Vereinen freisteht, ob sie noch nach Paris fahren. Und das würde dann wahrscheinlich auch nicht im Verbund passieren. Aber ja, also ich habe mir gedacht, dass es sich vielleicht auch lohnt, weil das, glaube ich, an nicht so vielen Stellen in den deutschen Medien passiert, mal ein bisschen auf Spanien zu gucken. Da ist es nämlich so, dass ja nach den nicht so super überzeugenden Leistungen insgesamt jetzt bei den Olympischen Spielen und vor allem dann eben auch dieser Niederlage gegen Brasilien und wie sie passiert ist, schon relativ großer Aufruhr ist in den Medien, also in den klassischen Medien, aber auch in den sozialen Medien. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Also es gibt einerseits berechtigte, konstruktive Kritik, es gibt aber auch ziemlich eklige Kritik. Und ich dachte, wir sprechen vielleicht über das alles mal kurz. Oder ich spreche gerade über das alles mal kurz und ihr könnt es euch anhören. Also der eine große Punkt ist, dass es Kritik an Trainerin Montse Tomé ist. Also bezogen auf das Brasilien-Spiel sehr konkret daran, dass Alexia Putellas nicht in der Startelf stand und dann auch nicht zur Pause eingewechselt wurde, was so der Zeitpunkt gewesen wäre, der irgendwie naheliegend gewesen wäre, weil man da ja schon deutlich zurücklag und eine Aufholjagd starten musste, sondern sie ist eben erst in der 75. Minute eingewechselt worden. Und ja, das hat für Verwunderung gesorgt, weil sie eben vorher eigentlich in ziemlich guter Form im Turnier war und man hat in dem Spiel gegen Brasilien ja mit ihrer Einwechslung dann auch gesehen, was sie halt mitbringt. Also es wurde dann ja besser. Also Spanien hat dann auch mehr Druck machen können, hat dann irgendwie nochmal Torchancen sich herausgespielt und sie war eben auch an Toren beteiligt. Und ja, also das ist so das eine, was es eben gibt. Montse Tomé hat dazu gesagt, naja, es sind eben dann auch mal andere Spielerinnen an der Reihe gewesen und es können nicht alle immer nur eingewechselt werden. Und ja, das ist halt so, dass das Sportliche daran zu kritisieren oder das so konkret zu kritisieren, dass man das ja anders hätte handhaben können, das ist völlig legitim und klar und aus meiner Sicht auch richtig. Es gibt aber natürlich jetzt auch diverse andere Leute, die da so aus ihren Höhlen gekrochen kommen und jetzt anfangen, wieder von Jorge Wilder zu reden oder sogar auch von Luis Rubiales. So diverse Fanboys oder man könnte auch sagen Maskulinisten. Es gibt ein ziemlich ekliges Meme-Format, gerade auch auf X, ehemals Twitter, wo dann halt irgendwie lauter Maßnahmen aufgezählt werden, die Jorge Wilder angeblich ergriffen hat, um in fetten Anführungsstrichen die Vipern zu zähmen und die WM zu gewinnen. Es gibt sehr viel sexistische Kritik an den Spielerinnen, die unter der Gürtellinie ist. Und ja, wie gesagt, es ist irgendwie eine sehr schwierige Gemengelage, glaube ich, auch gerade für, also nicht nur für Fans des spanischen Fußballs der Frauen, sondern durchaus auch für die journalistischen KollegInnen da, die eben ja jetzt diese Arbeit machen müssen, das auszusortieren, so was ist konkrete, berechtigte Kritik und was sind diese Narrative, die sich da jetzt einschleichen. Es gibt sehr viele Artikel zu den verschiedenen Themen von Relevo. Ich habe auch wirklich einige jetzt hier rausgesucht für die Shownotes, die alle nochmal so unterschiedliche Fokuspunkte haben, aber die verlinke ich euch alle. Es gibt auf der Seite selber auch noch viel, viel mehr, wenn ihr Lust habe, noch richtig mehr dazu zu lesen. Interessant fand ich, dass es Unterstützung für die Spielerinnen und durchaus auch für das TrainerInnen-Team gab, von ausgerechnet Sergio Ramos of all people, der mir jetzt wirklich nicht als erstes eingefallen wäre. Er muss das aber wohl so innerhalb der letzten paar Monate schon häufiger mal gemacht haben, dass er sie auch im Trainingslager besucht hat oder so, um seine Unterstützung zu zeigen. Der hat nämlich bei, ich glaube, Ex-Twitter war es, geschrieben, eine Weltmeisterschaft, eine Nations League und eine Spielweise, die ihresgleichen sucht. Seit der Niederlage gegen Brasilien sind 24 Stunden vergangen und ich kann nur sagen, Medaille hin oder her, wir sind stolz auf euch. Und er hat dann eben die Spielerin getaggt und hatte drei Fotos da eben von den Titelgewinnen bei der WM und der Nations League und von denen, die gegen Brasilien gespielt haben. Es gab außerdem auch Unterstützung von dem ehemaligen spanischen Verteidiger Aitor Ocio. Der hat sich via Instagram gemeldet und hat eine noch viel längere Botschaft geschrieben. Ich lese euch das mal in Übersetzung komplett vor, weil ich es ziemlich toll finde. Es scheint, dass einige Leute immer noch denken, dass Fußball ein Sport nur für sie ist und sie nutzen die kleinste Gelegenheit, um sich Gehör zu verschaffen. Bei diesen Olympischen Spielen haben wir viele Sportlerinnen und Sportler verlieren sehen, was logisch ist, denn im Sport verliert man viel öfter, als man gewinnt. Nun, ich habe keine solch harschen Artikel oder respektlosen Kommentare über diese anderen Teams oder AthletInnen gelesen. Im Gegenteil, und wie es sein sollte, wird ihnen applaudiert und Anerkennung dafür gezollt, dass sie es überhaupt bis dorthin geschafft haben. Wobei man versteht, dass Sport genau das ist. Wie ich in meinem vorherigen Beitrag sagte, manchmal ist es eine Frage von Details. Trotz der Tatsache, dass sie derzeit Weltmeisterinnen sind, die Europa Nations League gewonnen haben und Fußball spielen wie kaum ein anderes Team, scheint das für diese wenigen nicht zu reichen. Vergessen wir nicht, dass diese Generation von Spielerinnen viel härter als viele von uns und unter schlechteren Bedingungen kämpfen mussten, um ihre Träume zu verwirklichen und dorthin zu gelangen, wo sie heute sind. Niemand hat ihnen etwas geschenkt, um an diesen Platz zu gelangen, ganz im Gegenteil. Von hier aus gebührt all diesen Spielerinnen und TrainerInnen meine Anerkennung und mein Respekt für die Anstrengung und die Arbeit, die sie geleistet haben, um dorthin zu gelangen. Und ja, auch dazu gibt es einen Text von Relevo, der das sehr gut erklärt, finde ich, und auch nochmal so zusammenfasst, wie eigentlich diese Gemengelage ist und sich entwickelt hat zwischen dem männlichen Nationalteam Spaniens und eben dem weiblichen Nationalteam Spaniens, weil das ja im letzten Sommer rund um Rubiales Übergriff so war, dass es eigentlich vor allem sehr, sehr lautes Schweigen gab. Da hat sich Borja Iglesias als einziges von sich aus geäußert und das auch sehr deutlich. Der ist dann ja auch aus der Nationalelf zurückgetreten, nachdem Luis Rubiales seine sehr merkwürdige Rede da gehalten hatte. Und ansonsten gab es halt noch so ein Statement, das Alvaro Morata vorgelesen hat im Namen der männlichen Kapitäne Spaniens, was, wie Meister Jimenez was das bei Relevo beschreibt, eher so wirkte, als würde er nur schnell seine Pflicht erledigen wollen und dann möglichst schnell wieder in Ruhe gelassen werden. Und ja, also ich meine, wenn sowas passiert, dass sich dann die männlichen Kollegen tatsächlich, wenn halt so eine eklige, ja unter die Gürtellinie greifende Welle von Kritik gegenüber den Spielerinnen kommt und einfach so generell, um halt auch nochmal so die Stimmung positiv anzufeuern vor so einem wichtigen Spiel um Bronze, das ist halt schon cool und das ist auch viel wert und ja, eigentlich ist es auch schade, dass es dann immer so, also überhaupt sowas Großes oder so ein, ja, sowas irgendwie in Anführungsstrichen Skandalöses braucht, bis sich das entwickelt, dass das mal passiert. Und es wäre ja irgendwie auch ganz schön, wenn es das vielleicht von deutschen Nationalspielern auch mal gäbe. Da ist mir persönlich aber ehrlich gesagt nichts aufgefallen. Ja, es ist so, dass es sehr viele selbstkritische Stimmen der spanischen Spielerinnen gibt, also besonders von Torhüterin Cata Coll, die sich entschuldigt hat mehrfach bei Team wie Fans für ihre Leistung. Also sie hat dann auch nochmal erklärt, also dass sie halt eben einen Nasenbeinbruch hat und die Maske sie in der ersten Halbzeit einfach gestört hat, weshalb sie dann in der zweiten abgesetzt hat. Und sie meinte, sie hätte dann auch während der zweiten Halbzeit also das nicht als schlimm empfunden oder so, dass sie die nicht auf hatte oder so. Das hätte sie dann im Laufe des Spiels vergessen, dass sie eigentlich eine hätte tragen sollen. Und es war irgendwie sehr viel besser. Aber trotzdem war sie eben sehr, sehr unzufrieden mit ihrer eigenen Leistung. Es gab natürlich aber auch einfach sehr, sehr viel Kritik von wirklich verschiedenen Spielerinnen am Spiel der Brasilianerin. Bon Mati hat sich zum Beispiel sehr deutlich geäußert und gesagt, Zitat, ich möchte nicht, dass das als Ausrede gesehen wird, denn das eine ist unser Niveau und das, was wir im Turnier auf dem Platz gezeigt haben und das andere ist das, was man nicht nur im heutigen Spiel, sondern in mehreren Spielen gesehen hat. Es ist traurig für den Fußball zu sehen, wie sie, die Brasilianerin, jedes Mal, jede Minute, sogar 30 Sekunden nach Beginn der zweiten Halbzeit zu Boden gehen und es niemand stoppt. Die Teams spielen so gegen uns, weil sie wissen, dass das die einzige Möglichkeit ist, uns zu stoppen. Es gab dann auch ja so ein bisschen wie sowas wie ein Ferngeplänkel, nenne ich es mal, zwischen Jennifer Hermoso und dem Social Media Team der brasilianischen Nationalelf. Jennifer Hermoso hat nämlich in einem spanischen Podcast gesagt, wenn man 4 Tore gegen eine Mannschaft bekommt, die meiner Meinung nach keinen Fußball spielt, aber am Ende zählen nur die Tore, die man schießt, woraufhin da der brasilianische Verband einen Tweet abgesetzt hat, in dem steht, das Spiel ist gelaufen und der Lambari ist gefangen, was ein Sprichwort aus der Fußballsprache ist in Brasilien und eventuell auch Portugal, das sich eben auf ein Spiel bezieht, das so schwierig ist wie das Fangen eines Lambari, was wohl einer der schwersten zu fangenden Fische sein muss, die es so gibt, was vielleicht dann das Gebiet ist, wo Horst Rubeschs Angelqualitäten ins Spiel kommen. Nein, aber Spaß beiseite. Man merkt den Spanierinnen deutlich an, dass ja einfach diese Art und Weise, wie sie das Spiel verloren haben, sowohl was ihre eigene Leistung angeht, aber eben auch das Zeitspiel, die ja, Verletzungen, die vielleicht nicht immer Verletzungen waren, die Unterbrechungen deswegen, dass sie das sehr beschäftigt und sehr gefrustet hat. Weswegen ich, wenn ich jetzt so eine Prognose abgeben müsste, eigentlich sagen würde, auf der einen Seite wirkt Spanien gerade so schlagbar wie vielleicht lange nicht mehr. Aber auf der anderen Seite ist das vielleicht auch eine sehr, sehr trügerische Wahrnehmung, weil ich glaube, dass sie einfach so richtig die Faxen dicke haben und wütend sind und jetzt vielleicht gerade angestachelt sind, jetzt nochmal alles rauszuholen und es allen zu zeigen und die Bronzemedaille zu holen. Es ist auf jeden Fall so, dass mehrere Spielerinnen gesagt haben, dass sie sich ausdrücklich auf das Spiel gegen Deutschland freuen. Und ja, ich aus meiner Perspektive freue mich auch sehr auf das Spiel. Ich bin sehr gespannt, wie das so aussehen wird. Aber ja, ich habe trotzdem, obwohl das jetzt so ein großes Thema war mit der Spielweise oder sagen wir mal der Gangart der Brasilianerin, euch auch noch einen Text verlinkt von Neil Schelert, der das Ganze eben so rein ja sportlich-taktisch analysiert und für Forbes nochmal rausgearbeitet hat, was Brasilien da gut gemacht hat, was ja auch was ist, was dann aus deutscher Perspektive morgen vielleicht interessant sein könnte, dass sie eben, also im Englischen sagt man dann so sehr on the front foot gespielt, also halt immer so schon verteidigend und pressend und aggressiv sein, aber halt auch immer so mit dem Gedanken dann direkt nach vorne umzuschalten und zu kontern, weil das eben was ist, was Spanien nicht so besonders gut ab kann. Und in der Partie gegen Brasilien war es dann eben auch so, dass da ziemlich einfache Fehler bei der Verteidigung solcher Kontersituationen gemacht wurden. Was auch sowas ist, was übrigens noch in die Kritik an Monse Tomé reinspielt, die es gerade gibt, dass eben Leute sagen, naja, also das ist eigentlich was, was man dann spätestens in so einer Halbzeitbesprechung eigentlich irgendwie abstellen können müsste, dass man den Verteidigerinnen einfach nochmal sagt, so hier, das und das müsst ihr anpassen und so, und dann ist es schon gleich nicht mehr so schlimm und das ist wohl nicht passiert. Dann habe ich als letzte Nachricht noch etwas vom spanischen Verband, was ich ganz interessant fand, weil wir hier ja auch bei uns im Podcast, wenn wir nicht in so einem krassen Turniermodus sind, wie jetzt gerade, uns sehr viel damit beschäftigen, wie eigentlich Bedingungen zum Beispiel auch aussehen für SpielerInnen. Und da ist es so, dass der spanische Verband eine Pressemitteilung rausgegeben hat, dass man sich jetzt offiziell geeinigt hat mit den Familien der SpielerInnen, die bei den Olympischen Spielen sind, auf ein Budget für deren Familien und FreundInnen, damit sie während der Olympischen Spiele die SpielerInnen begleiten können. Das wurde auch während des ganzen Turniers schon umgesetzt. Also es ist nicht so, dass es jetzt erst kurz vorm Ende passiert ist. Es ist nur so, dass jetzt erst die Meldung rausgekommen ist und man sich irgendwie wahrscheinlich auf den genauen Betrag geeinigt hat oder so. Es geht natürlich also vor allem um SpielerInnen, die Eltern sind, aber eben nicht nur. Also ich zitiere mal kurz aus der Übersetzung. Im Juni 2024 wurde das neue FIFA-Reglement über den Status und den Transfer von SpielerInnen veröffentlicht, das den Verbänden besondere Bestimmungen für SpielerInnen in Bezug auf Schwangerschaft, Menstruation, Elternurlaub und so weiter empfiehlt. Der spanische Fußballverband nahm diese Empfehlung nicht nur zur Kenntnis, sondern setzte sie auch als Regel um. Durch diese neuen Maßnahmen zu den Olympischen Spielen werden beide Teams gleichgestellt und der Verband hofft, die Empfehlungen des Weltfußballverbandes noch zu übertreffen. Es wäre jetzt natürlich interessant zu wissen, wie die im Detail aussehen. So viele Informationen gibt es hier dann jetzt in diesem Text dazu nicht. Aber genau, also grundsätzlich ist es wohl so, dass eben nicht nur der direkte Partner oder Partnerin oder Partnerperson mit dabei sein kann, sondern eben auch Kinder, die betreuenden Personen der Kinder oder eben weitere Verwandtschaft oder ja enge Freunde oder Freundin. Und das ist ja schon ziemlich cool eigentlich. Ja, und das war's dann auch für heute schon wieder. eine ganz kurze Folge, wie angekündigt. Und ja, Mara und ich melden uns dann morgen wieder zusammen und erzählen euch, wie das Spiel um die Bronzemedaille denn so ausgegangen ist. Bis dahin, macht's gut!